von Matthias Monroy und den Abgrenzungspolitiken der EU gegenüber den südlichen Regionen gehen wir gleich fließend über. Ich begrüße Christian Stock von EZ3W. Die neue Ausgabe der EZ3W ist noch gar nicht auf meinem Tisch, sondern nur die Blaupause liegt hier und ist in der Auslieferung. Heute ist, glaube ich, die Auslieferung an die Abonnenten.
Genau, heute Nachmittag geht's auf die Post.
Heute Nachmittag auf die Post. Und wir haben jetzt noch 8 bis 10 Minuten Zeit, um den Schwerpunkt zumindest dieser Ausgabe erörtern zu können. Ihr seid ein bisschen durch eure Erscheinungsweise gewisserweise aus der Zeit gefallen. Der Schwerpunkt zur Türkei nach den ganzen Entwicklungen des letzten Jahres unter dem Zwischenergebnis der Kommunalwahl kann man sagen, habt ihr erwartet dieses Ergebnis der Kommunalwahl nach dem, was ihr auch gearbeitet habt jetzt an diesem Schwerpunkt?
Nein, also der Themenschwerpunkt zum Thema Protestbewegungen in der Türkei ist insofern nicht aus der Zeit gefallen. Wir hatten übrigens damals, als es aktuell war, auch schon darüber berichtet, so ist nicht. Weil diese Bewegung eben nachhaltig Wirkung zeigt in der Türkei. Und deswegen war das absolut richtig, auch zum jetzigen Zeitpunkt dazu einen Themenschwerpunkt zu machen. Es erscheinen übrigens derzeit sehr viele Bücher auch zum Thema mit Titeln wie Taksim ist überall und so weiter. Und auch die Kommunalwahl fügt sich durchaus ein in diese Beobachtung, dass eine Politisierung in der Türkei stattgefunden hat, ausgelöst durch die Gezi-Bewegung. Diese Politisierung geht leider nicht immer nur in die emanzipatorische Richtung. Also auch das Erdogan-Lager hat es halt verstanden, seine Anhängerinnenschaft zu mobilisieren und deshalb bei dieser Kommunalwahl das unerfreuliche Ergebnis, dass eine Mehrheit diesen Mann und seine Partei gewählt hat.
Kommen wir dann also praktisch Schwerpunkt Türkei bzw. Protestbewegung der Türkei. Was sind die Faktoren, die du hast ja schon ein Stichwort gegeben, nachhaltig diese Gesellschaft beeinflussen werden? Oder auf was habt ihr euch da fokussiert?
Also viele Leute, die das intensiv beobachtet haben oder eben an den Protesten teilgenommen haben, wie viele der Autorinnen und Autoren in diesem Themenschwerpunkt, sagen ziemlich übereinstimmend, es ist keine Revolution in dem Sinne, dass Macht im Staat wirklich erobert wurde. Das unterscheidet auch die Protestbewegung in der Türkei, beispielsweise von Tunesien oder von Ägypten. Es war mehr so eine Art Bewusstseinsrevolution. Es haben Bewusstseinswerdungsprozesse und Politisierungsprozesse in weiten Teilen der jungen Generation und der Mittelschicht stattgefunden. Und die haben eben nachhaltige Wirkung. Also diese Bewusstseinsrevolution, man kann das entfernt mit der 68er-Bewegung der weltweiten vergleichen, die haben doch sehr nachhaltige Wirkungen, weil da wird nachgedacht. Die Leute denken nach, die Leute organisieren sich. Es geht nicht einfach nur um Macht, wo eine Elite durch die nächste ausgetauscht wird. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Und das macht auch diese Bewegung sehr sympathisch.
Das macht sie sehr sympathisch, macht auf der anderen Seite natürlich im Prozess einer Politisierung sowie 68er eher langfristige Folgewirkungen gehabt hat. Aber ich fand diese Parallele, die du jetzt gemacht hast, durchaus interessant, weil in gewisser Weise, wir hatten ja im Vorgespräch schon mal, hatte ich es ja schon mal angesprochen, mein kurzer Einblick, den man so in so kurzen Bildungsreisen da so haben kann, ist ja einer gewesen, wenn man durch das Land fährt, ist es ja ein Prozess der Verstädterung. Und das ist ja eine Verstädterung, die von Erdogan und seiner AKP in den letzten 15 Jahren so gestaltet wurde, dass für große Teile der Bevölkerung durchaus wirtschaftlich Fortschritt sind. Und es ist ja ganz interessant, dass dies auch der Vorläufer gewesen ist, auf der sich dann die 68er-Bewegungen in Europa und in den USA entwickelt haben. Und insofern ist diese Parallele auch von der Seite her durchaus interessant, auch wenn dann die restaurierenden Erscheinungsformen, wie jetzt in der Kommunalwahl, sich ausdrücken.
Ich meine, es ist kein Zufall, dass natürlich der Auslöser dieser Gezi-Protestbewegung eben auch so ein Gentrifizierungsprozess klassischer Art und Weise ist. Da soll eine Shopping-Mall, eine Einkaufsmeile gebaut werden auf einem Gelände eines Parks, den vorher die Allgemeinheit nutzen konnte, zum Tee trinken oder rauchen. Genau, aber das blieb eben dabei nicht stehen. Es ging dann sehr schnell, wurden durch diese Protestbewegung auch andere Diskriminierungen und Benachteiligungen in der Gesellschaft aufgegriffen. Die Schwulen- und Lesbenbewegung hat für ihre Rechte gekämpft im Rahmen dieser Bewegung. Viele andere Themen kamen da auf, die kaum die Öffentlichkeit vorher interessiert hatten, die unter den Deckel gekehrt wurden. Es entstand ein neues Selbstbewusstsein hier. Wir sind ein aktiver Akteur. Wir machen hier selber Geschichte als Bewegung.
Gehen wir vielleicht andere Facetten noch ein bisschen durch. Ich glaube, ich sehe gerade im Überblick und die Gewerkschaften einen Artikel, eine Facette.
Ja, also einige der Autoren aus dem Spektrum des Infobrief Türkei, eine sehr lesenswerte Zeitschrift, die gute Sachen macht zum Thema Türkei. Die argumentieren eben, dass die Krise der AKP natürlich auch zusammenhängt mit der ökonomischen Krise, die an der Türkei auch nicht gänzlich vorbeigeht. Sie fragen sich, inwieweit die Gewerkschaftsbewegung, die traditionell relativ stark ist eigentlich in der Türkei, aber genauso traditionell sehr starke Repressionen immer erlebt hat, zum Beispiel die blutig niedergeschlagenen 1. Mai-Demonstrationen, wie diese Gewerkschaftsbewegung jetzt mit dieser Situation umgeht. Der Gezi-Protest war nicht in erster Linie getragen von gewerkschaftlichen Milieus, aber diese haben sich stark daran beteiligt. Da finden jetzt auch Verschmelzungsprozesse der traditionellen Linken und der neuen Bewegungslinken statt. Und der Autor gibt die relativ positive Einschätzung, dass sich dort auch künftig was bewegen wird. Also dass auch das traditionalistische linke Milieu der Türkei aufgemischt wird durch den neuen Wind, der da jetzt herrscht in der Türkei.
Gut, damit haben wir einen Artikel angesprochen. Wir haben 6 Minuten noch. Sag du, was würdest du bei eurer Auswahl, was fehlt in eurer Auswahl oder was ist dir besonders wichtig?
Also was tatsächlich fehlt, ist ein Artikel, der fest eingeplant war, der leider nicht geklappt hat, weil der Autor überlastet war, zum Thema die türkische Linke. Die ist ja nicht nur durchgängig sympathisch. Ich formuliere es mal
höflich.
Es gibt dort Mao- und Stalin-Fraktionen nach wie vor, sehr verknöcherte, dogmatisch, stalinistisch-leninistische Kader. Das wurde auch aufgemischt durch diese neue Protestbewegung. Also bei den Demos, wenn die überhaupt anfangs mitgemacht haben, was gar nicht unbedingt der Fall war, die haben sich erst später dran gehängt, die traditionellen linken Organisationen, dann wurden die aber relativ schnell auch von den jungen Leuten, die da auf der Straße waren, recht misstrauisch beäugt. Was sind das denn für welche? So. Also auch dieses Milieu wurde durchaus, nachdem es 30 Jahre lang vor sich hin stagnierte, aufgemischt. Und der Artikel dazu, der fehlt leider, den hoffen wir nachliefern zu können in der nächsten Ausgabe. Ansonsten haben wir da doch einige Facetten beleuchtet, also zum Beispiel die Frauen als sehr starke Akteurin innerhalb des Protestes, die feministische Bewegung, die Teil des Gezi-Protestes war, die es geschafft hat, dass bestimmte sexistische Parolen und bestimmtes Macho-Gehabe beim Barrikadenbau beispielsweise hier kritisch hinterfragt wurden. Also das war eine Bewegung, die sehr viel auch über Sprache und über Worte und Parolen sich neu erfunden hat. Dazu haben wir einen Text und ein Interview mit türkischen Feministinnen und Wissenschaftlerinnen. Wir haben einen leider eher kürzeren Beitrag über die LGBTI-Bewegung in der Türkei, die für die übrigens der Gezi-Park ein wichtiger Treffpunkt war. Das ist auch kein Zufall. Das muss man alles wissen als Hintergrund, warum diese Bewegung sofort auch mit dabei war, integral als Akteurin in diesen Protesten. Das ist eine sehr interessante Sache. Dann ein Beitrag über die Kulturszene, die auch Bestandteil dieser Gezi-Protestbewegung ist, und zwar nicht nur kleine subkulturelle Nischen, sondern durchaus bis weit in die Hochkultur hinein haben Schriftsteller, Theaterleute und was weiß ich wer alles sympathisiert.
Kommen wir mal auf 2 Faktoren der letzten, also der Post-Militärseite, sage ich jetzt mal. Das war auf der einen Seite durchaus die Bourgeois-Organisation, also der Unternehmerverband, der jetzt ja auskonkurriert worden ist durch die islamistischen Unternehmerfraktion eigentlich, also der aus diesem Teil gekommen ist. Und auf der anderen Seite ist es ja die Frage der Minorität, also der sich ethnisch teilweise definieren, also namentlich der kurdischen Minderheit, als einer der größten da drinne. Die kurdische Karte wurde ja bis jetzt in diese Kommunalwahlen von Erdogan sehr geschickt gespielt, oder sehe ich das falsch?
Naja, also Erdogan und die AKP haben es in den letzten 10 Jahren relativ gut geschafft, das muss man unter machttechnischen Gesichtspunkten anerkennen, die kurdische Bevölkerung einigermaßen zu befrieden bzw. auf seine Seite zu ziehen, indem er gewisse Anerkennung zugestanden hat, Sprache, Bildungswesen etc. Also im Vergleich zu der Zeit der 80er oder auch noch 90er Jahre, wo die PKK noch ihre Hochzeiten auch hatte, wo der bewaffnete Kampf zwischen dem türkischen Militär und der PKK wirklich massiv tobte, waren die letzten 10 Jahre eher relativ ruhig. Die kurdische Bewegung war auch in den Gezi-Protesten unter anderem aus diesem Grund nicht sehr aktiv beteiligt. Es gab schon linke kurdische Leute und Gruppen, die haben sympathisiert mit der Bewegung. Die waren auch mit auf dem Taksim-Platz demonstrieren. Aber das war jetzt nicht so stark herausgehoben. Und ich denke, auch die kurdische Bewegung wird hoffentlich durch diesen Gezi-Protest etwas aufgemischt. Dort haben ja auch Verknöcherungsprozesse stattgefunden. Diese Orientierung auf die Führerfigur Öcalan, diese peinliche, die wird vielleicht beispielsweise auch dadurch in Frage gestellt, dass hier kollektive Akteure jetzt das Regiment führen.
Gut, wir haben bedingt durch den Ablauf und unsere Sendungsplanung heute relativ wenig Zeit. Die Ausgabe, wie gesagt, kommt den Abonnenten jetzt rein, sonst gibt's sie im gut sortierten Buchhandel. Es ist die 342. Ausgabe und das Titelbild, du hast es schon angesprochen, ist lila und es sind Frauen, die sie demonieren.
Genau, es ist nicht das klassische Rot der Linken. Ja. Weil in dem Fall ist es lila für die scholastische Bewegung, die ein wichtiger Akteur war und die wir da einfach mal als eine Facette der Bewegung hervorheben wollten.
Vielleicht kannst du morgen oder irgendjemand von euch noch die anderen Aspekte der ganzen Zeitung vorstellen. Ich weiß es nicht, vielleicht findet sich da noch jemand. Ich bedanke mich auf jeden Fall, Christian, dass du gekommen bist und zumindest etwas aussagen konntest zum Schwerpunkt.
Ja, und wir bedanken uns fürs Interesse. Vielen Dank.